Buddies, the Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey everybody, this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats 749, Tuesday Night Wall.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rats, Folge 749 so rum. Das heißt, nächste Woche ist es soweit. Wir feiern 750 Folgen Rats, das ging ganz schön schnell, schneller als man gedacht hat. Mein Name ist Dennis und mir zugeschaltet und natürlich auch nächste Woche bei der großen Premierenfolge anwesend. Und vielleicht wird er nicht nur sich, sondern auch noch etwas anderes präsentieren. Da sind wir sehr gespannt drauf. Er ist mir zugeschaltet, das ist niemand Geringeres als der Nico. Hallo Nico.
Oh, hallo Dennis, hallo, herzallerliebstes Reds-Universum.
Ist das ein DJ Bobo-Kaffee?
Es ist mal wieder soweit. Nein, diesmal ist es tatsächlich der Kaffee von den Superfreunden.
Oh.
Den hatte ich mir mal mitgebracht, als wir im House of Superfreunde waren. Und fand ich ganz interessant, sollte so ein bisschen fruchtig schmecken, Noten von reifer Mango etc. pp. Da war ich mir etwas unsicher. Ich muss sagen, ja. Tatsächlich, er hat wirklich ein sehr sanftes Aroma, ein Hauch von ja, wie die IPAs, würde ich fast sagen. Erschreckend, wie sie das hinbekommen haben, ohne Zusätze. Sehr zu empfehlen, dieser Kaffee ist, glaube ich, gerade ausverkauft. Sie werden aber eine neue Sorte dieses Jahr noch präsentieren. Also wer gerade mal da unterwegs ist, in Norderstedt und im House of Superfreunde ein, zwei Bierchen trinkt, nehmt euch den Kaffee mal mit.
Unser Freund Stefan Otterpohl hatte ja auch auf einer unserer letzten Reisen, hatte er bei unseren Freunden von Stone Brewing in Escondido bei San Diego, hat er ja auch den Kaffee mitgenommen. Ich glaube, das war irgendwie Bourbon Barrel Aged Imperial Stout Kaffee oder sowas. Ich gehe mal davon aus, dass die Kaffeebohnen dann einfach auf dem Bier lagern, ne, bevor der dann gemahlen wird. Und den haben wir ja dann bei ihm getrunken. Oh, und der hat auch geschmeckt wie so eine heiße Schokolade. Ne? Das war auch ein lecker Gerät.
Absolut, ne? Da muss man zwar ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber man hat einen sehr besonderen Geschmack. Und Stefan Otterpohl, das Thema gerade, ne? Die neuen Sun Death Biere sind gerade erschienen. Er hat schon wieder gepreordert. Ich glaube, 5 neue gibt es, die ich mit ihm nächste Woche Freitag mit aller Wahrscheinlichkeit trinken werde.
Eieiei, unser Freund Stefan Otterpohl, schöne Grüße gehen raus, ist ja auch, ich habe zumindest nichts anderes gehört, die offizielle Austragungsstätte der diesjährigen Rats Weihnachtsgala. Und das Schöne ist, ihr könnt ja alle dabei sein, denn wir blenden jetzt unten noch einmal die Adresse auch ein. Das heißt, wer sich die zuletzt noch nicht abgeschrieben hat, der macht jetzt einmal, ne? Hier seht ihr, da ist die Straße, Postleitzahl. Und ich würde fürs nächste Mal auch noch mal eine kleine Wegbeschreibung, dass ihr wisst, wie ihr von der U- und S-Bahn auch hinkommt. Und Datum und Uhrzeit seht ihr ja auch hier eingeblendet. Dann würden wir uns sehr freuen. Es gibt kostenloses Essen, es gibt kostenlose Getränke. Es wird wahrscheinlich auch ein bisschen
kostenloses Gold, getanzt,
bisschen Live-Musik. Also das volle Programm. Das heißt, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Nico, bevor wir hier starten mit den Tuesday Night Wars und natürlich auch mit dem schnellsten Pay-Per-View des Jahres, WWE Fastlane. Hast du eine Rückmeldung gekriegt von der Stadt Hamburg oder sollte ich besser sagen, von der Stadtreinigung Hamburg?
Nein, leider nicht. Also es ist eine absolute Frechheit. Ihr habt es mitbekommen, letzte Woche meine Präsentation, die ich ja über Monate, Jahre vielleicht sogar hinweg aufgearbeitet habe, die hat der Wind von dannen geblasen und ich habe mich dann natürlich an diverse Stellen hier in Hamburg gewendet. Da kam nichts, ne? Haben mich irgendwie so ein bisschen belächelt, ja, die haben das gar nicht so, würde ich sagen, ernst genommen, ja. Du weißt, in solchen Situationen werde ich fuchsteufelswild. Ich habe mich dann auch ein bisschen mit denen angelegt und Ordnungsamt, alles drum und dran, wird wohl noch ein Nachspiel haben. Ja, ich bin dabei, alles wieder hier zu Hause neu aufzubereiten. Ich habe natürlich ein, zwei Backups auf Disketten hier.
Aber diese großen Disketten noch, ne? Nicht diese kleinen, diese großen
Disketten. Auf so Floppy-Disks in meinem Panzerschrank. Wird alles neu aufbearbeitet und ich versuche bis nächste Woche, das kann ich nicht versprechen, vorgesehen auf 50 wäre natürlich,
Folge,
wäre natürlich fantastisch. Ich setze alles dran, um euch wirklich hier diese Präsentation darzulegen. Ne, ich gebe mein Bestes.
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Gespannt wie ein Flitzebogen war ich nicht.
Aber denn, Dennis,
WWE Fastlane, ja?
Was ganz anderes. Wo bist du denn gerade? Du bist ja gar nicht in Hamburg, ja? Dennis.
Nein.
Erstmal ist es 8 Uhr morgens, ne? Also ich glaube, es ist das ist, glaube ich, hier neue Bestzeit von uns. Denn du bist bierig unterwegs zurzeit.
Genau, ich bin bei der Finest Beer Selection in München, in Grevelfing bei München. Hier findet auch die Biersommelier-Ausbildung statt und es ist ein neuer Bierwettbewerb, der aus einem alten Bierwettbewerb oder aus einem anderen Bierwettbewerb, dem Meininger Craft Beer Award, hervorgegangen ist. Und ja, hier verkosten wir seit Dienstag, also heute ist Donnerstag, ne? Dienstag war ein halber Tag, gestern war ein ganzer Tag, heute ist ein halber Tag. In Summe wahrscheinlich irgendwie so 140 Biere, die durch meine Finger und über meine Zunge gehen werden. Natürlich keine ganzen Flaschen, ne? Aber halbe Flaschen. Und irgendwie knapp 1000 Biere, die eingereicht worden sind. 50 Jurymitglieder und ja, ich war auch selber sehr begeistert, dass ich heute Morgen so fit bin, weil hier geht's gleich um 9 Uhr, geht's hier weiter mit dem letzten halben Tag. Heute Nachmittag treffe ich mich dann noch kurz mit unserem Männerabendhörer, dem Hopfendino. Und dann
schöne Grüße.
Genau, da mache ich natürlich ausrichten. Und dann um 17.17 Uhr fährt dann, glaube ich, mein ICE wieder Richtung Heimat. Und dann bin ich also heute Abend, beziehungsweise Freitag Nacht, dann tatsächlich auch wieder in Hamburg. Aber das Wetter ist hier sehr schön. Gestern 25 Grad.
Das Wetter ist schön, hier nicht, ne?
Nee, hier waren es gestern 25 Grad. Hier sind es aber auch ab nächste Woche 1 Grad nachts. Also der Umschwung kommt jetzt, ne? Also holt euch schon mal die dicken Socken raus.
Ja, wir sehen uns wahrscheinlich auch am Samstagabend, lieber Dennis.
Ich gehe
Oktoberfestbier. Release im Galopper hier in Hamburg. Quervida und Sierra Nevada haben da zusammen ein Bier gebraut. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Du hast es schon getrunken. Ich noch nicht. Von daher, der Durst ist da. Samstagabend, 17 Uhr, glaube ich, im Galopper. Solltet ihr in der Gegend sein? Ab 17 Uhr natürlich. Guckt doch mal vorbei.
Ganz genau, Galopper des Jahres, Rote Flora, das wird sehr, sehr lecker. Gucken wir mal auf WWE Fastlane. 5 Matches waren ja angekündigt, 5 Matches waren dementsprechend auch im Tippspiel, hat aber trotzdem dazu geführt, dass es einige Verschiebungen gab. Also wer sagt, 5 Matches, wie soll ich denn da aufholen? Der fragt mal den Pesto-Polet, kommen wir gleich zu. Wir haben gehabt im Opener das Undisputed WWE Tag Team Title Match und Nico, da gab es direkt einen Titelwechsel. Cody Rhodes und Jey Uso sind neue Tag-Team-Champions, konnten hier den Judgment Day besiegen. So. Und da gucke ich auch direkt mal, wie
habe ich immer gar nicht mitgerechnet jetzt, ne?
Da getippt wurde. Nur 26,8% so rum haben auf einen Titelwechsel hier getippt.
Ja, also war für mich auch sehr überraschend, muss ich sagen. Zumal Judgment Day die Titel ja auch erst beim letzten Pay-Per-View von Kevin Owens und Sami Zayn gewonnen haben. Cody Rhodes und Jey Uso, ja, die sind wohl irgendwie ansatzweise befreundet, aber sind jetzt auch kein offizielles Tag-Team. Waren sie zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Außerdem dachte ich, man hätte vor, Jey Uso so ein bisschen als Single-Wrestler zu pushen. Man hat sich dagegen entschieden. Die beiden konnten sich hier durchsetzen. Der Judgment Day, die anderen Mitglieder des Judgment Days haben sich hier eingemischt. Das führte auch so ein bisschen dazu, dass die Titel wechselten. JD McDonagh, der ja immer noch nicht wirklich dazu gehört, hat es hier dem Damian Priest so ein bisschen versaut. Ne? Der Money in the Bank Koffer sollte eingesetzt werden und es wurde Damian Priest erwischt. Und zwar am Knie, am Bein. Das knickte so ein bisschen durch. Der stand auf dem Kommentatorenpult und er war danach out of order. Ne? Das führte so ein bisschen zu dem Finish. Sehr, sehr erschreckend. Ich hatte auch eventuell damit gerechnet, dass er den Koffer zumindest überlegt einzucashen an diesem Abend. Diese Frage hatten wir im Tippspiel gar nicht gestellt, zum Glück. Das ging dann auch nicht mehr, weil er angeschlagen war und in einem Backstage-Segment im späteren Verlauf des Abends haben ihn seine Judgment Day-Mitglieder, zurückgehalten. Haben gesagt, das macht keinen Sinn, wenn du heute Abend eincashst, du bist körperlich nicht fit, du bist nicht 100%, lass es lieber. Und er hat es auch nicht versucht. Das muss man sagen, er hat es nicht versucht. Die Titel trotzdem gewechselt, ganz schön. Ich habe es nicht gesehen, nur gelesen. In der Pressekonferenz wären wohl Jey Uso und Cody extrem gut drauf gewesen. Wäre wohl sehr, sehr witzig gewesen. Böse Zungen behaupten, die hätten 1-2 Drinks vorher getrunken. Das kann ich natürlich so nicht bestätigen. Hast du es denn gesehen? Hast du Ausschnitte gesehen?
Ich habe Ausschnitte gesehen, da war die Stimmung auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und mir fiel allerdings auch erst nach dem, also als ich den Pay-Per-View quasi geguckt habe, fiel mir erst auf, denkst, oh, ich habe gar nicht die Frage mit dem Money in the Bank Koffer gestellt, hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Also gut, dass da nichts passiert ist. Sorry dafür. Das heißt, Cody Rhodes, neuer Tag-Team-Champion. Und Nico, der Cody Rhodes, der war ja schon ein, zweimal Tag-Team-Champion. Mhm. Soll ich dir mal sagen, mit wem er bereits alles Tag-Team-Champion war?
Sehr gerne.
Unter anderem mit Hardcore Holly, mit Ted DiBiase Jr., mit
McIntyre,
mit Goldust, mit Ethan Page und jetzt mit Jey Uso.
Okay. Ja, das sind alles so, klar, mit Goldust, das weiß man noch, ne? Diese Legacy-Geschichte mit Ted DiBiase, ja.
Also eigentlich auch, wenn wir OVW dazu nehmen, auch noch mit Sean Spears, da war ja auch noch Attack.
Okay. Gut. Also. Ja, es sei ihm gegönnt natürlich, ne? Sein erster Titel jetzt seit seinem WWE-Return an der Seite von Jey Uso. Mal gucken, wie lange das da weitergeht. Es gibt ja jetzt mittlerweile so ein paar Tag-Teams in der WWE. Natürlich Kevin Owens und Sami Zayn, die hatten, glaube ich, auch bei Monday Night Raw schon sofort ihre Chance auf die Titel. Hat nicht funktioniert, aber es gibt ja auch noch, es gibt noch Imperium, es gibt jetzt Team DIY. Bin gespannt, in welche Richtungen man da in den nächsten Monaten gehen will.
Ja, ich denke, die Titel werden sie jetzt nicht ewig halten, aber warten wir mal ab, was da noch kommt. Zweites Match des Abends war ein Six-Man-Tag-Team-Match. Rey Mysterio und Santos Escobar, die haben noch auf einen dritten Partner gewartet. Währenddessen haben Bobby Lashley und die Street Profits die Chance schon mal genutzt, sie ordentlich zu vermöbeln. Rey Mysterio, der hatte, ne, ich glaube, weiß gar nicht, der hatte jemanden angegruschelt, ne, hier StudiVZ, hat jemand gegruschelt mit sagen, pass auf, hier, dich hätte ich gerne als unseren Tag-Team-Partner. Der hat das aber nicht gesehen, ne, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Nico, die StudiVZ-App bei mir auf dem Handy hat keine Push-Notifications und da müsste er wahrscheinlich nachgucken, kam ein bisschen verspätet zum Ring und das war natürlich niemand Geringeres als Kalito.
Ultimativ beschissenes Booking von diesem Match, fand ich. Dieses Match habe ich übrigens tatsächlich vorm Schlafengehen abends habe ich das nochmal umgetippt. Das war mein Fehler. Ich weiß nicht, ich sag's immer wieder, macht das einfach nicht. Ne? Also lasst eure Tipps einfach so. Ich habe mich echt geärgert. Das Booking fand ich richtig arm. Das Match hat mir nicht gefallen. Also wir hatten hier viele Leute, die im Ring was können. Gefühlt war es einfach nur so ein Friday Night Smackdown Light Match. Also gar nichts Besonderes. Und warum kommt der dritte Mann erst nachdem 50% des Matches oder nein, 70% des Matches schon gelaufen sind, fand ich ein bisschen lame. Also jeder wusste irgendwo, dass es Kalito ist. Warum kommt er nicht sofort mit denen raus? Hat mir nicht gefallen. Weiß ich nicht. Das war wirklich so B-Pay-Per-View-Style, fand ich.
Apropos, 4. November ist es wieder soweit. Crown Jewel aus Saudi-Arabien wird stattfinden. Und zwar wieder um 19 Uhr deutscher Zeit, ne? Also,
das klingt
haltet
gut,
euch den Termin im Zweifelsfall mal frei. Jade Cargill, die war auch da, hat hier Backstage Triple H getroffen. Bei NXT kommen wir gleich noch zu, hat sie Shawn Michaels getroffen. Also, sie macht hier aktuell die...
Sie hatte auch wieder ihre Straßenklamotten an, ne?
Ja, also was ganz Typisches, wo man kurz bei Walmart reinhüpft, ne? Wo man eben kurz paar Tampons holt und sowas, ne? Ein Liter Milch. Wobei Liter Milch gibt's da nicht, gibt's ja nur Gallonen. Also dementsprechend, ich bin gespannt. Man teast sie auf jeden Fall hier schon ordentlich an. WWE Women's Title Match, Triple Threat war angesagt. Und Nico, da wissen wir natürlich, das ist immer für den Champion, beziehungsweise in dem Fall die Championess, immer unangenehm, weil sie müsste gar nicht gepinnt werden, um den Titel zu verlieren. Und wenn du dann eine Charlotte Flair im Match hast, dann ist es doppelt und dreifach gefährlich. Trotzdem konnte sich Io Sky hier durchsetzen gegen Asuka und gegen Charlotte Flair und Io Sky damit erstmal weiterhin Championess.
Ja, also die ihre Kolleginnen von Damage Control, sprich Bailey, die sollte sich eigentlich nicht einmischen auf die Anweisung von Io Sky hin, hat es am Ende dann doch getan. Das führte dann auch ein bisschen zu dem Sieg von Io. Also alle glücklich bei Damage Control. Die Fans in der Halle waren bei dem Match relativ verhalten. Das fand ich ein bisschen schade, denn gerade so das letzte Drittel war recht ansprechend, hab aber auch schon mal bessere Matches gesehen. Ihr hört schon, ich bin ja sonst immer relativ begeistert oder überrascht von dem WWE-Produkt in letzter Zeit. Hier war ich so ein bisschen gelangweilt.
Viertes Match des Abends. Unser Freund John Cena mit L LA Knight zusammen gegen die Bloodline, bestehend aus Solo Sikoa und Jimmy Uso. Und hier konnten die Faces sich durchsetzen. John Cena hat tatsächlich einen Großteil des Matches hier gerade zu Beginn geworkt und in bester John Cena-Manier, der aber auch gesagt hat, hier jetzt sobald der Streik vorbei ist, ist er erstmal wieder weg.
Ist auch gut
hat
so.
Hat damit zu tun, ja, das war jetzt auch mal wieder gut, ne? Hat aber dann natürlich, hat er gesagt, damit zu tun, naja, die anderen Leute, die sind natürlich darauf angewiesen, dass er dann als Filmstar auch da ist und er will ja nicht deren Arbeitsplätze in Gefahr bringen. Also John Cena, das ist wirklich einer der besten Leute wahrscheinlich. Und hier, Nico, hat es auch gereicht tatsächlich, um sich gegen die Bloodline durchzusetzen. Wird der Tribal Chief das erfreut aufgenommen haben?
Der wird richtig sauer sein, ne? Paul Heyman, der Wise Man, der ja auch jetzt sehr weise Haare hat, muss ich sagen, ne? Der hat ihn, glaube ich, während des Matches immer mal wieder informiert. Ich hatte das Gefühl, er filmt das Ganze mit seinem Handy mit oder hat Sprachnachrichten an unseren Tribal Chief verschickt. Das war ganz amüsant. Ansonsten auch dieses Match relativ lame, ne? Was auch ein bisschen an John Cena liegt. Man hat ihm wahnsinnig viel Zeit gegeben. Man wusste, okay, hier wird jetzt nicht wirklich was Überraschendes passieren. Am Ende war ich froh, dass LA Knight im Ring war und hier aufgeräumt hat, ein bisschen Schwung in die Sache gebracht hat. Ja, ein John Cena ist ganz witzig, aber ist auch gut, wenn er wieder weg ist jetzt.
Ja, also wenn er immer mal wieder kommt, er hat auch gesagt, seine Innenring-Karriere, die neigt sich langsam dem Ende zu. Man sieht das natürlich auch mittlerweile auch im Gesicht und so weiter. Ne? Er wird ein bisschen älter, wie wir alle.
Und er sieht halt bei ihm wahnsinnig peinlich aus in seinen. Ja, er sieht wahnsinnig peinlich aus in seinen Klamotten. Das ist halt das Ding. Ne? Also er sieht einfach aus wie ein viel zu groß und alt geratenes Kind in so 90er-Jahre-Hip-Hop-Klamotten. Oh
Mann. Main Event des Abends war das Last Man Standing Match um den World Title. Seth Freakin' Rollins gegen Shinsuke Nakamura, fast 30 Minuten. Und da war wirklich einiges geboten. Mein Lieblingsstunt war der besonders aus einer Fankamera gefilmte Stunt hier von Seth Rollins, der schön auf so eine Matratze flog, bisschen gebounced ist, sich auf den Boden gelegt hat, getan hat, als wäre er fast gestorben. Und dann hat der Kameramann ihn gefilmt. Aber mit den
Lieder. War ein bisschen peinlich. Ja, es war. Ja, es war so eine Watte, so eine Matte, die man aus dem Sportunterricht von damals noch kennt, ne? Da hat man ja auch
Ganz genau,
man kennt sie noch. Und da dachte ich so, oh come on. Also das ist doch echt doof, ne? Gerade für die Leute, die das wirklich sehen im Publikum. Zu Hause hat man es zum Glück nicht wahrgenommen. Ansonsten ein echt solides Match, viel Zeit bekommen und Foreign Objects wurden hier eingesetzt, war relativ spannend auch teilweise, wobei wir natürlich alle davon ausgingen, dass Seth Rollins hier verteidigt. Aber doch, es war ganz nice, hat mir gut gefallen und das Programm mit Nakamura ist jetzt vorbei. Aber er konnte hier doch beweisen, dass er ja in so einem Main Event auch mithalten kann, ne? Ist vielleicht ein bisschen zu spät, hätte man vor ein paar Jahren machen können mit ihm. Ja. Ne, aber trotzdem recht solides Match und ein solider B-Pay-Per-View, muss ich diesmal sagen.
Genau, Chapeau auf jeden Fall an Seth Rollins, der wirklich für diese Fehde alles getan hat, um irgendwie Nakamura hier halbwegs zu einem glaubwürdigen Herausforderer zu machen und mal gucken, wen die WWE ihn dann hier in den nächsten Wochen, Monaten in den Weg noch stellt. Da er tatsächlich jetzt für Crown Jewel ein sehr hochkarätiger Gegner, ne? Drew McIntyre, wo man ja auch immer noch davon ausgeht, letzter Stand, der Vertrag von Drew McIntyre soll auch irgendwann demnächst rund um WrestleMania wohl durch Verletzungspausen ja auch verlängert, dann auslaufen und mal gucken, was tatsächlich passiert. Jetzt stehen die beiden sich erstmal bei Crown Jewel gegenüber. Typischerweise, Nico, ich weiß gar nicht, ob man das letztes Jahr auch gemacht hat, bei der Survivor Series treten ja die beiden Champions gegeneinander an. Das wäre Roman Reigns gegen Seth Rollins. Kannst du dir das vorstellen für die Survivor Series?
Ich glaube nicht. Also letztes Jahr hat man es nicht gemacht. Letztes Jahr war ja Wargames zum ersten Mal bei Survivor Series und da war ja die Bloodline involviert, demnach auch unser Tribal Chief mit den Titeln.
Könnte man dieses Jahr vielleicht auch wieder machen, ne? Und dann einfach ein Rückmatch Seth Rollins gegen Drew McIntyre.
Ich mal gucken. Also ich vermute, also Wargames werden auch dieses Jahr stattfinden. Ich gehe ganz stark davon aus, dass der Judgment Day involviert ist. Wer auf der anderen Seite steht, das weiß ich nicht. Judgment Day hat ja auch immer so ein bisschen was mit der Bloodline zu tun. Die tauchen ja immer wieder bei SmackDown auf, Rhea Ripley und der Wise Man immer in Diskussionen. Bin ich gespannt, inwiefern man da bookt. Das Match ist anscheinend schon in trockenen Tüchern, aber da ist sonst noch nichts durchgesickert bei uns. Die Survivor Series findet dann auch im November statt, Ende November, genau. Denke ich, ne?
Gucken wir mal auf das Tippspiel, wie es da ausgegangen ist. Wir gucken auf die Top 20. 191 Punkte hat der Dodi, genauso wie der Valero und der Duffman. 192 Punkte der Teki auf Platz 17 dann. 193 Yannick H18 und der Luke. 194 Punkte der Wolfman, Shotgun, der Saalentoni. Und dann sind wir schon in den Top 10. Denn den geteilten 10. Platz, den haben der Ulic 22 und der Nico inne. 195 Punkte habt ihr beide.
Es wird knapp jetzt.
Na, auf jeden Fall schon mal in den Top 10. 197 Punkte haben der Pilzjunkie und die Mikrokarotte. 198 Punkte hat der Knödel und der Schapapapa. Der Punk-Guy hat 199 Punkte. 200 Punkte hat das Kellerkind auf Platz 4. Auf einem geteilten zweiten Platz ich und der Pesto-Prolet mit 201 Punkten. Und ihr seht, wie eng das alles zusammen ist, denn der Chermi auf Platz 1, der hat 203 Punkte. Also alles noch offen. Es gibt noch Crown Jewel, es gibt noch die Survivor Series und klassischerweise, letztes Mal hatte man ja im Dezember tatsächlich kein Pay-Per-View, sollte es dabei bleiben. Also noch diese beiden Pay-Per-Views, die hier
wird keinen geben.
Wird keinen geben und wir gucken einmal, wer denn alles die volle Punktzahl von 18 Punkten geholt hat, also alle 5 Matches richtig gemacht hat. Das war der Sylas, Sid Sanchez, die Rock Show, Rated RKO, der Pestopolet, der Onkel Dittmeier, Korlasch, der Klarinettist, Jensen, der Goldige Kerl, der Duffman, Drew McIntyre, das ist natürlich auch so ein bisschen hier dann Verschiebung, und Chrissy 95. Wer auf jeden Fall nicht alle Punkte geholt hat, das ist Jürgen Uso. Ich glaube, der wartet auch herzringend darauf, dass tatsächlich hier der Tribal Chief wieder zurückkommt und er mehr Insider-Informationen hat. Wollen wir aber, Nico, noch natürlich auf den Dienstagkrieg gucken. Ich habe mir vorab bei Twitter, bin ja hier, wie gesagt, ein bisschen was zu tun, und bei Twitter durchgescrollt, dann sah ich erst so, okay, NXT ist die ersten 30 Minuten ohne Werbung. Dann scroll ich weiter hoch. Okay, auch AW ist die ersten 30 Minuten ohne Werbung. Dann sah ich, was kam denn als nächstes? AW hatte dann diese Pre-Show noch angekündigt, ne, dass die 30 Minuten vorher schon mit einem ROH World Title Match starten, und dann hieß es noch, NXT hat ja so immer einen Overrun, also dass die Show nach hinten raus ein bisschen länger läuft. Dann hieß es, okay, AW hat auch diesen Overrun. Hat man sich da genug oder hat man sich da zu viele Gedanken gemacht im Vorweg von NXT und AEW? Weil wir werden gleich noch drauf kommen, wie das Ganze ausgegangen ist, was die Ratings, die Zuschauerzahlen ausging. Aber nächste Woche ist das doch eigentlich wieder vergessen wahrscheinlich, ne?
Ich denke auch.
Zu viel Aufwand betrieben.
Ich glaube, WWE hätte die ganzen Stars auch so bei NXT eingesetzt. Das hat gar nichts mit AEW zu tun. schwer zu sagen. Also es ist schon immer ganz witzig, gerade bei der WWE, wenn sie da Head-to-Head gehen mit AEW, was sie dann für Geschütze auffahren. Das war ja, glaube ich, bei Fastlane war ja auch Head-to-Head mit Collision. Collision sah da gar nicht so gut aus, da war die Halle nahezu leer. Da habe ich auch erschreckende Bilder gesehen, fand ich ein bisschen schade, weil Edge ja auch dazu gegen war. Der wird sich wahrscheinlich auch gewundert haben. Hier war es vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Man hatte hier auf Seiten von NXT, wir hatten Cody Rhodes, der am Anfang rauskam, diverse Announcements machte, der auch General Manager für diese Folge war. John Cena war da, Paul Heyman war da, LA Knight war als Referee am Start. Am Ende kam der Undertaker sogar noch, war auch sehr witzig. Also man hat da wirklich viel, viel ausgepackt. Auf Seiten von AEW war es hingegen, ich sag mal, eine normale, solide Sendung, weil die Episoden einfach immer solide sind, ne? Wir hatten hier einige Titelmatches. Ich weiß gar nicht. Title Tuesday natürlich, aber ich denke, AEW hat da gar nicht so viel Aufwand betrieben, abgesehen von den werbefreien Minuten, Overrun etc. Ne? Ansonsten war die Sendung so gut, wie sie immer ist.
Toni Kahn, da müssen wir natürlich an der Stelle nochmal gratulieren, hatte am Dienstag Geburtstag, ne, 10. Oktober.
Glückwunsch, Toni.
Also auch nochmal alles dazu. Und er sagte, diese Show, beziehungsweise generell, dass er hier ohne Werbung senden durfte und so weiter, sagt, das war das schönste Geschenk. Und im Nachgang auch gesagt, das war sein schönster Geburtstag aller Zeiten. Eddie Kingston konnte sich gegen Minoru Suzuki durchsetzen in der Pre-Show, konnte hier seinen Titel verteidigen. Und dann hatten wir ja einige Sachen, die man durchaus, ne, wenn man dieses Wochenende jetzt noch Zeit hat, sich mal angucken sollte. Es gab unter anderem ein TNT Title Number One Contendership Match zwischen Bryan Danielson und Swerve Strickland. Da wissen wir, der Sieger wird jetzt bei Collision gegen Christian um den TNT Title antreten. Das ist in diesem Fall Bryan Danielson, der sich hier durchsetzen konnte in einem sehr guten Match. Wurde auch mit This Is Awesome Chance des Publikums durchaus zu Recht dann auch belohnt. Und Prince Nana, der wollte hier, nicht der Nana von früher aus diesen Songs, ne? Kennt er noch hier.
He's coming.
Der wollte hier.
He's here, have no fear.
Aber der Hangman, der ja beim Pay-Per-View das Match hatte mit Swerve Strickland, der hat das Ganze verhindert und das führte dann dazu, dass Bryan Danielson sich hier durchsetzen konnte. Er ist der neue Nummer 1 Herausforderer auf den TNT-Titel.
Ja, sehr, sehr gutes Match. Guckt euch das auf jeden Fall an. Bin auch gespannt auf das Titelmatch bei Collision. Ganz gutes Ding. Powerhouse Hobbs hat hier ein Match gegen Chris Jericho. Powerhouse Hobbs jetzt auch in der Don Callis Family, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Woche schon sagten. Der hat Chris Jericho hier wirklich zerstört. Holy shit. Also Chris Jericho überhaupt keine Chance gehabt gegen Powerhouse. Das war schon eine Ansage. Es gab auch wieder einige. 10 waren das sogar, ne? Meine Güte. Jo, dann gab's mir dann einen schönen,
am nächsten Tag.
Ich denke auch, einen schönen Einspieler bezüglich Adam Cole, Roderick Strong und The Kingdom ist auch immer ganz witzig. Irgendwann muss doch Adam Cole mal merken, dass er hier ausgenutzt wird.
Rasenmähen musste
er. Wo soll das nur hin?
Er musste die Möbel umstellen. Diese Woche musste er Rasen mähen und er sagte auch, Mensch, er hat hier gar keinen richtigen Empfang am Handy und es gibt auch irgendwie keine Fernseher. Und er sagte, Mensch, ich würde mal wissen, was mein Buddy MJF macht und so weiter. Und dann war sein T-Shirt irgendwann auch durchgeschwitzt. Dann hat er hier ein Neck Strong T-Shirt gekriegt von Roderick Strong. Und dachte, was hat's eigentlich hier mit dieser Giraffe auf sich? Und dann hat das Kingdom hier ihm erklärt, sagt, Mensch, da ist doch klar, dass die Giraffe hat den stärksten Nacken. Hast du mal gesehen, wenn Giraffen miteinander kämpfen und so weiter? Also es war schon sehr, sehr gut. Aber ich bin gespannt, ob Adam Cole jemals diese Operation überhaupt kriegt.
Gute Frage. Man zieht es hier in die Länge und lassen den armen Mann hier weiterarbeiten mit seiner Verletzung. Ah ja, also sehr, sehr schade, dass es ihn jetzt so ausgenockt hat. Ne? Dieser dreifache Bruch wird ihn natürlich nach der OP lange Zeit Genesung kosten. Schade drum. MJF hat hingegen ja gerade ein Programm mit Jay White und Konsorten. Jay White hat ihm den Titel geklaut. Ja, stolziert mit dem Titel um die Hüften herum und will ihn auch einfach nicht abgeben. MJF, dem ist es, er sagte irgendwie, hör auf mit diesen Kinderspielchen hier und sowas, ne? Wir sind erwachsene Männer, ne? Gib mir den Titel wieder. Nein, Jay White, finde ich immer ein bisschen peinlich, ne? Wenn man so einen Titel klaut und so, nee, den behalte ich jetzt.
Bin ich auch nicht der größte Fan von in 2023.
Aber unser Freund Jay White, er hat es eigentlich nicht nötig, aber gut. Es ist so ein kleiner Streich, den er ihm gespielt hat, vielleicht.
Ja, auf jeden Fall. Ist ja ein bisschen Mindgames, ne? Das zählt ja auch ein bisschen dazu, in den Kopf des Kontrahenten reinzukommen. Wen wir nicht gesehen haben, verletzungsbedingt, das war John Moxley. Der war ja eigentlich angekündigt hier für sein AEW International Title Rückmatch gegen Ray Phoenix, aber das konnte nicht stattfinden in dieser Form, denn unser Freund John Moxley, der hat noch keine Freigabe, ne, nach seiner Concussion, nach seiner Gehirnerschütterung. Dementsprechend hat hier eben Orange Cassidy die Chance gekriegt, denn er war ja vorher 11 Monate International Champion, Nico, und was soll ich lange sagen, er ist es wieder, denn er konnte sich hier durchsetzen gegen Ray Phoenix, der auch arg angeschlagen ist, und da war ja gar nicht geplant, dass der da vor 2, 3, 4 Wochen dieses Match gegen Moxley tatsächlich gewinnt, und jetzt ist der Titel eben hier bei Orange Cassidy, und ich könnte mir vorstellen, dass das dann vielleicht auch ein Match für Full Gear sein könnte. Orange Cassidy gegen John Moxley 2.
Das kann durchaus sein. Hier hat Cassidy natürlich Glück gehabt. Ne? Man weiß nicht, in welche Richtung man gegangen wäre, wenn Moxley jetzt nicht verletzt wäre. Aber gut, der Titel steht ihm gut und ich würde mich auch auf ein zweites Match der beiden freuen, definitiv. Wer auch mal wieder da also, war, ist Wardlow, ja. Dennis. Wardlow, wo kommt der denn plötzlich auch, ne? Wieder?
Er kommt jetzt.
Letzte Woche auch schon, ne? Weil, lieber Mann, da habe ich mich letztens auch gefragt, sag mal, ist der, was macht man mit dem eigentlich? Nicht viel. Da habe ich schon gedacht, wahrscheinlich wäre er in der WWE ein bisschen besser aufgehoben, bei NXT oder sowas. Jetzt hat man ihn hier wieder gebracht, auch wieder relativ belanglos in so einem Squash-Match fast. Schade, ne, wie man ihn bookt. Ne? Man hat es ein paar Mal versucht.
Geht dann durchs Publikum weg, ne? Ja,
also. Ja, ja.
Ich bin auch gespannt. Ich glaube, da wird auch nicht mehr. Was willst du mit ihm machen? Willst du mir jetzt wieder den TNT-Titel oder International-Titel geben? Oder was haben wir alles gesehen? Ne? Also da muss jetzt irgendwie
ein bisschen. Der Zug ist abgefahren.
Mehr kommen. Jay White hat ein Match gegen den Hangman und dieses Match sollte natürlich dann unter dem Einsatz von Prinz Nana stehen, denn der hat sich natürlich das Ganze dann hier, ja, nicht, hat es nicht vergessen, ne, den Eingriff vom Hangman in dem Match von Swerve Strickland, das führte dann ein bisschen zu Ablenkung und Jay White, der hat dann auch ordentlich an die Hose gegriffen von dem Hangman und hat das dann beim Einrollen, beim Cover genutzt. Dann gab es das von dir schon angesprochene Segment mit MJF, das Match werden wir ja bei Full Gear sehen. Wir haben ein bisschen was von Toni Storm gesehen. Die geht in ihre Rolle auf.
Ja, also ich fand es irgendwie ganz witzig, dass sie so ein bisschen diese crazy Marilyn Monroe oder so verkörpert. Hat sie ja auch schon in den letzten Matches gemacht. Diese Vignette, die hier ausgestrahlt wurde, war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten.
Ja.
Bin mir gar nicht sicher, ob mir das nicht zu trashig ist. Hm? Ich musste schmunzeln, war aber auch ein bisschen peinlich berührt. Das soll was heißen.
So, irgendwas dazwischen war es tatsächlich. Etwas überraschend für mich dann zumindest war der Titelwechsel im nächsten Match. Saraya, die ja in London erst, wir waren dabei, Nico bei All in ihren, den oder ihren, den Titel gewonnen hat, den Damentitel natürlich und dann in der Pressekonferenz davon sprach, so, sie merkt selber, dass sie noch so ein bisschen Ring raus hat, sie braucht jetzt einfach mal ein paar Single-Matches, um hier wieder die alte Saraya zu werden, die alte Paige noch aus WWE-Zeiten und schwupps, verliert sie hier den Titel gegen Hikaru Shida, die damit erstmalige dreifache AW Damen-Championess ist.
Ja, verstehe ich auch gar nicht. Also ich freue mich für Hikaru Shida. Das ist wahrscheinlich besser als Damen-Champion als Saraya. Aber dass man die hier wechseln lässt, also was ist da passiert? Hat Saraya sich auch irgendwie verletzt oder was? Ich weiß es nicht. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Aber gut.
Apropos Verletzung, wir haben es noch gar nicht gesagt, bei Collision gab es ja auch noch einen Titelwechsel, denn FTA ist nicht mehr Tag-Team. Champions.
Ja, und dann auch noch Ricky Starks, super, aber Big Bill an seiner Seite, holy shit, den brauche ich nun mal gar nicht. Ricky Starks und Big Bill, die neuen Tag-Team-Champions hier bei AEW. Da war ich auch sehr überrascht, letztes Wochenende, als ich das gelesen habe, ja.
Das auf jeden Fall. Dann hatten wir noch das Main-Event-Segment Christian Cage, der übrigens auch die Folge eröffnete, ne, aus dem Production-Truck hier so ein bisschen so ein Warm-up gemacht hat. Der sollte dann auch hier natürlich mit quasi im Main-Event stehen. Das Main-Event-Match natürlich Luchasaurus gegen Adam Copeland, der Rated R Superstar. Und Christian, der hat schon mal schöne Grüße rausgeschickt an Beth Phoenix und hat gesagt, pass auf, sie soll schon mal das Bett neu beziehen. Ihr neuer Daddy kommt bald nach Hause. Das ist schon, also Christian Cage, der ist in seiner Rolle echt sehr gut.
Er geht einfach wahnsinnig auf, ne? In dieser Heel-Rolle, also so richtig unangenehm. Wirklich hätte ich niemals gedacht, dass er das so gut rüberbringt. Hier bei AEW. Ist das für Full Gear?
Christian gegen Edge?
Meinst du schon für Full Gear? Ist schwer zu sagen, ob man das jetzt schon bringt, ne? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich würde eher tippen, dass man das noch ein bisschen streckt. Aber wer weiß. Im Main Event hat das übrigens Adam Copeland dann mit Luchasaurus zu tun. Das sah teilweise gar nicht so gut aus für den ehemaligen Edge. Denn viele Ablenkungen gab es hier. Es war auch ziemlich stiff, das Match. Am Ende konnte er sich dann doch durchsetzen nach einem Spear. Also das erste Match von Edge hier, welches er damit gewinnen konnte.
Ganz genau, konnte sich durchsetzen. Das sollte aber natürlich die Feier erstmal von kurzer Dauer sein, denn die Verlierer griffen ihn hier an, bevor dann der Blackpool Combat Club, Brian Danielson, Claudio Castagnoli und Wheeler Yuta hier zur Hilfe kam, aber eben auch die Gates of Agony und Swerve Strickland, die kamen ebenfalls dazu. Also es wurde ein großer, großer Brawl und damit ging Dynamite dann tatsächlich offline. Sehr schöne Show, hat mir gut gefallen. Aber wie du schon sagtest, Nico, man hatte natürlich jetzt hier außer die Wrestling-Premiere von Edge jetzt nichts dem NXT-Dings gegenüberzusetzen, die dann mal eben sagen können, okay, jetzt kommt John Cena, jetzt kommt der Undertaker, jetzt kommt Asuka, jetzt kommt LA Knight. Das war natürlich so ein bisschen, also alle WWE-Fans, die jetzt da draußen sagen, so NXT hat hier AEW in den Ratings ja komplett zerstört. Da muss man sagen, naja, also nicht NXT hat hier tatsächlich ja AEW geschlagen, sondern die WWE hat AEW geschlagen. Denn wir können mal auf die Ratings gucken. Ich doch wahrscheinlich irgendwo, genau. Wir haben nämlich für NXT mehr Gesamtzuschauer, das war so zu erwarten. Ne? Das eins oder was spannender war, war auf jeden Fall der Punkt, wie es denn in der 18 bis 49 Demografik ausschaut. Da hat AEW eine 0,26 gekriegt, NXT hat eine 0,3 gekriegt und bei den Gesamtzuschauern, da ist tatsächlich der Abstand dann deutlich größer, 609.000 Zuschauer für AEW, 921.000 Zuschauer für NXT und ich hatte gelesen, NXT soll auch überall, außer in einem Quarter, waren sie auch tatsächlich vorne. Das hatte damit zu tun, dass AEW tatsächlich noch etwas länger ohne Werbung geblieben ist, als es NXT war. NXT ist, glaube ich, nach knapp 33 Minuten das erste Mal in die Werbung gegangen und bei AEW waren es, glaube ich, so über 36 oder fast 40 Minuten, bevor da die erste Werbung kam. Aber, Nico, das heißt auch in Kombination, über 1,5 Millionen Menschen haben an diesem Dienstag hier Wrestling geguckt und das ist natürlich immer generell sehr erfreulich.
Absolut erfreulich, ne? Also deswegen, so eine Competition muss nicht wirklich schlecht sein. Klar kann NXT jetzt auch nicht jede Woche hier mit zig Legenden auftrumpfen. Das wäre auch irgendwie ein bisschen peinlich. Aber da freut man sich natürlich, ne? Wenn da sich doch so viele Leute fürs Catchen interessieren.
Auf jeden Fall. Was waren deine Highlights von NXT? Wir haben schon gesagt, am Ende kam der Undertaker ja hier noch raus. Und hat natürlich auch noch einen Chokeslam gezeigt.
Also das war, glaube ich, mein Highlight. Ich bin ja, der Taker soll bitte nicht mehr catchen und alles gut, aber ich fand den Moment hier trotzdem ganz nice. Ne? Bron Breakker, der wirklich einen ordentlichen Heel verkörpert jetzt in den letzten Monaten. Man hat ja schon überlegt, ihn ins Main-Roster zu holen. Da hat man ihn hier nochmal Heel geturnt, um so ein bisschen mehr Facetten zu gucken, ob er das auch kann. Ja, und hat sich hier als Badass dargestellt am Ende des Matches, nachdem er Kamala Hayes dann abgefertigt hatte. Und dann kam der Gong und der Taker kam raus als American Badass. Das war schon ganz witzig, muss ich sagen. Er war verhältnismäßig gut in Shape, hat auch ein, zwei Worte an Bron Breakker gerichtet, ne? Dass er der Badass Number One ist. Ne? Es gibt immer einen Älteren, einen Böseren und er ist der Böseste von allen. Es gab einen richtig, richtig ordentlichen Chokeslam, den hat Bron Breakker gut verkauft. Das fand ich schon ganz witzig. Ne? Ich finde immer ganz schön, wenn die jungen Stars mit den Legenden interagieren. Du siehst einfach, wie sehr sie sich freuen. Selbst bei Bron Breakker, ne, der irgendwie versuchte, Angst zu verkörpern, man sah irgendwie, er freute sich. Und Kamala Hayes, der in der Ecke saß, der grinste einfach, ne? Das finde ich schon ganz cool, dass wirklich die jungen Leute dass sie sich so freuen, ne, mit ihren alten Stars jetzt mal irgendwie ein Segment zu haben, auftreten zu dürfen. Das fand ich schon
auf
ganz
so eine
geil.
Blaue, ansonsten, ja, auf so eine blaue Sportmatte, also diese richtig flauschige, nicht diese harten, diese Turnmatten, auf diese harte, flauschige, blaue Turnmatte würde ich mich auch vom Undertaker mal gerne chokeslammen lassen.
Oh, einen schönen Last Ride oder sowas.
Ich weiß nicht, deswegen, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob man noch so ein Last Ride oder sowas hinkriegt, das würde ich auf jeden Fall mal lassen. Aber naja. Nico, warst du vielleicht auch noch dann entsprechend mit in deine große Bloodline-Präsentation, den großen Familienstammbaum mit aufnehmen könntest, war ein Segment, was wir hier gesehen haben. Paul Herrmann, der war nämlich Backstage zu sehen mit Ava, mit der Tochter von The Rock. Und das könnte natürlich auch irgendwann, sollte dieses Match tatsächlich irgendwann mal noch stattfinden, könnte das auch mal noch eine Rolle spielen. Oder vielleicht wird sie auch ein Paul Heyman-Girl.
Könnte durchaus sein, ne? Das wurde hier heimlich veröffentlicht, heimlich gefilmt. NXT Anonymous hat da heimlich draufgehalten. Sie ist ja raus aus der Gruppierung um Joe Gacy und den beiden Dudes, die mal die Grizzled Young Veterans hießen. Hat mich allerdings auch einfach noch nicht überzeugt, ne? Ihre In-Ring-Skills doch noch relativ beschränkt. Das dauert noch, bis man sie da vernünftig einsetzen kann. Trotzdem hier ein netter Hint, sag ich mal. Fand ich ganz witzig. Was wir auch noch sagen müssen, bei NXT werden ja jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder Vignetten ausgestrahlt zu Pillman Jr., ne? Der demnächst bei NXT debütieren wird. Hier hat man ihn jetzt auch mal reden hören, ja? Er sagte, pass mal auf, ich möchte nicht mit meinem Vater in Verbindung gebracht werden. Ich bin hier, ich möchte für mich alleine stehen und deswegen heiße ich jetzt auch nicht Brian Pillman Jr., sondern wie nennt er sich? Irgendwas mit King. Auf jeden Fall bekommt er auch einen neuen Namen.
Lexis King oder so, ja.
Lexis King. Zumindest hat man ihn etwas dazu sagen lassen. Das macht es so ein bisschen authentischer, ne? Dass er würde sich jetzt so nennen, ne, damit er nicht immer verglichen wird mit seinem Vater, ne? Das macht zumindest ein bisschen Sinn. Finde ich besser, als wenn Leute debütieren. Jeder weiß, der heißt so und so und jetzt hat er plötzlich einen vollkommen absurden Namen. Trotzdem bin ich gespannt, wie man ihn hier einsetzen wird. Bei AEW war er im Tag-Team unterwegs, hat aber auch nicht so wahnsinnig viel gerissen. Ich denke, hier auch NXT könnte für ihn so das Sprungbrett sein. Da freue ich mich drauf, wenn er hier debütiert. Ansonsten, ja, wird ein schönes Match zwischen Asuka und Roxy. Das war ganz nice. Da konnte Asuka sich durchsetzen. Warum Baron Corbin hier so oft im Spotlight ist, das sei mal dahingestellt. Aber ja, durchaus witzig. Brawling Brutes hatten wir hier auch mit Tyler Bate gegen Gallus in einem Pub Rules Six-Man Tornado Tag Team Match. Das war auch ganz cool, ne? Da waren irgendwie so Dartscheiben, Bierfässer kamen da zum Einsatz. Also, wenn ihr viel Zeit habt am Wochenende, guckt auch mal hier rein. Und guckt euch definitiv AEW Dynamite an. Wobei, so viel Zeit hat man ja gar nicht. Es geht ja schon weiter, ne? Friday Night SmackDown. Morgen Friday Night SmackDown, der Tribal Chief wird zugegen sein, ja? Glaube ich. Ist es morgen soweit? Ich glaube schon.
Ich glaube, es ist morgen spätestens nächste Woche soweit. Natürlich ein würdiger Aufhänger dann für Red 750.
Absolut.
Nächste Woche. Ich muss jetzt nämlich gleich rüber nochmal 36 Biere schnell ein bisschen verkosten, bewerten, dann mich nachher noch mit dem Dino treffen und dann steht eine lange, aber auch nicht schöne Heimfahrt nach Hamburg wieder an, Nico. Und dann sehen wir uns ja übermorgen am Samstag im Galoppe des Jahres. Ganz das genau. Nevada und Care wieder Oktoberfest. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder bei Reds. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage tschüss. Bis dann.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich mache mir erstmal noch ein Bierchen auf, aber es ist erst 8:45 und ich habe nichts da. Deswegen nehme ich noch einen Schluck von meinem jetzt kalten Kaffee. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lieber Dennis, wir sehen uns am Samstag. Lasst es derbst krachen. Bam. Zip.
Ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.